Die ganz oben haben gewonnen, ist klar. Denen ihre Löhne sind zum Teil doppelt so stark gestiegen wie die von den mittleren Einkommen, von den tiefen Einkommen. Es ist klar, eine Lohnschere ist aufgegangen zugunsten der oberen, zu Ungunsten der mittleren und der tiefen Einkommen.
Wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten zu essen, also wir hatten Kleider. Also ja, es ist knapp geworden. Es ist nicht das, was man sich unter Mittelstand wirklich vorstellt. Oder?
Wir haben natürlich den Mythos auch noch sehr stark von der Leistung lohnt sich, oder? Die Realität straft das oft Lügen. Aber auch da, das gibt natürlich auch ein Interesse von denen, die sehr begütert sind, dass das so bleibt.
Man sagt häufig, die haben keine Ahnung mehr, was ein Liter Milch kostet. Das bringt es noch gut zum Ausdruck. Die haben keine Ahnung mehr, wie der normale Mensch lebt.
Wenn wir nicht wirklich bereit sind, als Gesellschaft nachhaltig umzuverteilen, dann strafen wir uns in absehbarer Zeit selber. Also weil die Konzentration, oder, das sind ja mittlerweile weniger als 3% der privaten Steuerpflichtigen, die gleich viel steuerbares Nettovermögen wie der grosse Rest haben.
DRS3 Input.
Schaut man die Entwicklung in den letzten 20 Jahren an, ergibt sich ein bedenkliches Bild. Die Vermögen der Reichen wachsen viel stärker als die Vermögen von allen anderen. Und mit Blick auf die jüngsten Bonizahlungen muss man sagen, an dem hat auch die Wirtschaftskrise nichts geändert. Die Folge davon, der Graben zwischen Arm und Reich wird tiefer, die soziale Ungleichheit grösser. In dieser Sendung zeigen wir an konkreten Fällen, wie es so weit gekommen ist, was man dagegen machen könnte und was passiert, wenn man nichts macht. Machen wir ein erstes Beispiel. Es zeigt, warum Mittelstandsfamilien trotz Anstrengungen teilweise nicht vom Fleck kommen. Gehen wir dazu in ein Aussenquartier von Basel und treffen dort die Bea. Bea, das ist nicht ihr richtiger Name. Sie hat für die Sendung anonym bleiben. Die Bea lebt mit ihren zwei Kindern in einer 3-Zimmer-Genossenschaftswohnung. Mit dem Geld, das sie als Pflegefachfrau verdient und den Aliment, wo sie von ihrem Ex-Mann bekommt, schafft sie es gerade so knapp über die Runden. Ferien und grössere Anschaffungen liegen keine drin. Aber das ist keine neue Erfahrung für Bea. Auch als sie noch mit ihrem Mann zusammen war, hat das Geld nur knapp gelangt. Und das, obwohl sie in den besten Zeiten um die 8'000 Franken verdient haben. Sie erinnert sich zurück, wie alles angefangen hat, wie sie mit 27 die Matur nachgeholt und ihr erstes Kind bekommen hat.
Also wir haben dort auch in einer Genossenschaft gewohnt. Er hat damals Alimente gezahlt für die Tochter aus der ersten Ehe. Er hat dort 100% als Krankenpfleger und dann Stationsleiter geschafft. Und ich habe eigentlich 20% als Krankenschwester damals geschafft. Ich habe zuerst noch mehr geschafft, aber dann, so gegen Schluss von der Matur, habe ich einfach nur noch 20% geschafft.
Sind Sie da gut durchgekommen mit dem Geld?
Ja, es hat einfach gelenkt. Also, es ist nicht irgendwie. Also wir haben, es hat zum Beispiel nicht für Ferien gelenkt oder so, aber es hat einfach gelenkt. So.
Grosse Sprünge sind nicht drin gelegen, obwohl die Wohnung relativ günstig war. Rund 800 Franken Miete haben sie pro Monat gezahlt. Verdient haben die Bea und ihren Mann zusammen um die 5'000 Franken. Mit dem Einkommen sind sie im Vergleich zu anderen Schweizer im unteren Mittelfeld gelegen. Mit 29 ist dann das zweite Kind gekommen. Die Bea hat bei der Arbeit eine knapp 4-jährige Pause eingelegt. Mit 33 ist sie dann wieder zurück ins Spital arbeiten, vor allem am Wochenende. Unter der Woche hat sie an der Uni studiert.
Das waren am Anfang 3 Tage, mit der Zeit dann 4 Tage pro Woche. Oder so, einfach, dass ich jeweils einfach 4 halbe Tage mindestens die Möglichkeit hatte, um an die Uni zu gehen.
Und wie hat das finanziell denn ausgesehen? Wie viel haben Sie denn dort nebenan noch geschafft?
Die 20% habe ich immer behalten. Also ich bin dann einfach nur an der Wochenende arbeiten. Also in der Regel ist das so jedes zweite Wochenende, das ich geschafft habe. Und finanziell hat es so ausgesehen, dass dort, so mit dieser Fremdbetreuung, hat es einfach so, mit dem Lohn, den mein Mann damals hatte, hat es einfach so gelenkt. Es hat wieder nicht für Ferien gelenkt oder irgendwelche extra Anschaffungen. Aber wir sind einfach so durchgekommen. So.
Hat es sich für Sie gelohnt, um zu arbeiten?
Zu diesem Zeitpunkt hat es sich wie noch gelohnt. Also, wo sein Einkommen noch in diesem Bereich war, das ist um die. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es war um die 7'000-8'000 Franken gewesen, und in diesem Bereich hat es sich gelohnt. Noch.
Gelohnt meint, was die Bea mit ihren Wochenendeinsätzen im Spital verdient hat, hat gerade gelangt, um die Krippe für die Kinder zu zahlen. 1200 Franken pro Monat. Gewohnt haben sie dort mal vergleichsweise günstig. 1100 Franken hat die grössere Genossenschaftswohnung gekostet, die, die Bea nach der Geburt des zweiten Kindes mit ihrem Mann bezogen hat. Zu diesen Fixkosten sind noch 1200 Franken für Alimente gekommen, die der Mann für ein Kind aus einer früheren Beziehung gezahlt hat, und etwa 1400 Franken, die die Familie pro Monat für Steuern hat müssen auf die Seite legen.
Wir haben am Ende des Monats 1000 Franken gehabt, die dann eigentlich da waren, um Kleider zu kaufen, um Extrazahlungen zu machen, wie zum Beispiel Versicherung vom Auto, zum Hobbys zahlen, zum Kindersportsachen zahlen. Also es waren so um die 1000 Franken, zumindest zu dieser Zeit.
1000 Franken pro Monat. Früher noch, in der Zeit, in der Bea nicht gearbeitet hat und die Kinder selber betreut hat, ist bedeutend mehr Geld übrig geblieben. Richtig schlimm ist ihre finanzielle Lage dann aber geworden, wo ihren Mann eine Lohnerhöhung bekommen hat.
Es hat natürlich nach sich gezogen, dass wir einerseits mehr Steuern gezahlt haben und andererseits in der Fremdbetreuung, also einen Anteil Subventionen verloren haben. Das heisst, wir haben dann einfach einen höheren Tagebetrag gehabt. Und eben zu diesem Zeitpunkt hat dann eigentlich mein Einkommen nicht mehr gelangt, um Fremdbetreuung zu zahlen.
Nach der Lohnerhöhung sind also rund 500 Franken weniger am Ende des Monats herum gewesen.
Es hat diesen Moment gegeben. Ich habe bis heute nicht wirklich verstanden, aber es ist effektiv so gewesen, dass durch den Lohnanstieg einfach das Tage teurer geworden ist, die Steuern teurer geworden sind, plus die Alimente, die er gezahlt hat. Und am Ende des Monats war es dann eben weniger da gewesen als vor dieser Lohnerhöhung.
Der Fall von der Bea ist kein Einzelschicksal. Das hat das System. Dass auch nach einer Lohnerhöhung unter dem Strich nicht mehr fahrig bleibt, die Erfahrung machen einen Haufen Familien, und zwar bis in den Mittelstand hinein. Das Beispiel von der Bea zeigt noch eine andere bekannte Problematik auf. Auch wenn man will und kann arbeiten, für einen Haufen Mittelstandsmütter lohnt es sich nicht. Was sie mit ihrer Arbeit verdienen, deckt gerade mal knapp die Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder. Manchmal nicht einmal da. Die Volkswirtschaftsprofessorin Monika Büttler hat das vor ein paar Jahren an einem Beispiel von der Stadt Zürich durchgerechnet und ist zu folgendem Resultat gekommen.
Jede Erhöhung des Arbeitspensums geht einher mit einer teilweise massiven Verteuerung der Kinderbetreuung. In vielen Fällen übersteigen die mit der Erwerbstätigkeit verbundenen zusätzlichen Kosten sogar das erzielbare Einkommen.
Das war 2006. Auf Nachfrage von Input hat die Stadt Zürich mitteilt, das hat sich mittlerweile bessert. Seit letztem Jahr sind eine neue Verordnung in Kraft.
Die wichtigste Änderung war die Entlastung des Mittelstandes. Heute gibt es bis zu einem maßgebenden Einkommen von 120'000 Franken Subventionen.
Die Monika Büttler hat die Änderungen auch studiert und analysiert. Sie sagt dazu:
Das erklärte Ziel des neuen Beitragsreglements der Stadt Zürich war eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine Entlastung des Mittelstandes. Diese Vorgabe wurde klar nicht erreicht. Für große Teile des Mittelstandes lohnt sich ein Pensum von mehr als 40%, insbesondere bei mehreren Kindern, noch immer nicht.
Gut gemeint ist also nicht immer auch gut gemacht. Ein Lichtblick gibt es trotzdem, und zwar für alle, die ihre Kinder fremdbetreuen lassen. Sie können neu in der ganzen Schweiz Fremdbetreuungskosten bis zu einer Höhe von 10'000 Franken von den Steuern abziehen. Aber lassen wir die Kosten von der Fremdbetreuung für einen Moment auf der Seite. Auch in Mittelstandsfamilien, wo die Frau zuhause bleibt und nur der Mann arbeitet, bleibt nämlich nach einer Lohnerhöhung häufig weniger fahrig, als man wird vermuten. Und was unterm Strich zur freien Verfügung noch rum ist, das variiert auch noch von Kanton zu Kanton massiv. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat für Input einmal so ein Beispiel für eine Mittelstandsfamilie durchgerechnet. Besonders hart trifft es dabei Familien, die in Lausanne im Kanton Waadt wohnen. Bei rund 65'000 Franken Bruttolohn bleibt so einer Familie nach Abzug von Miete, Krankenversicherungsprämien und Steuern rund 35'000 Franken für Auto, Kleider, Essen und Leben. Verdient der Mann 15'000 Franken mehr, so steigt der verfügbare Betrag zum Leben nur um 5'000 Franken. Das ist die schlechteste Quote in der ganzen Schweiz. Am besten hat eine Familie mit 80'000 Franken Bruttolohn dagegen zu Zug. Dort bleibt der Familie nach allen Abzügen unterm Strich rund 50'000 Franken. also 10'000 Franken mehr als der gleichen Familie in Lausanne. Allerdings stammen die Zahlen für die Berechnungen aus dem Jahr 2006. Neuere Zahlen gibt es für die gesamte Schweiz nicht. Und seither sind die steuergünstigen Kantone, wie eben zum Beispiel Zug, die Mietpreise markant gestiegen. Andere Mittelstandsfamilien dürfte also als Zug aktuell bedeutend weniger Geld zur freien Verfügung stehen, als in der Modellrechnung angenommen. Auf den Zusammenhang zwischen Steuerbelastung und Wohnungspreisen gehen wir später in dieser Sendung noch ausführlich ein. Wer sich im Detail für die Belastung vom Mittelstand je nach Wohnort interessiert, zum Beispiel auch für den Fall von einer alleinerziehenden Mutter, findet dazu Informationen und Grafiken auf unserer Homepage drs3.ch. Halten wir fest, je nach Kanton fallen Lohnerhöhungen für mittelständische Familien unterm Strich recht ernüchternd aus. Oder anders gesagt, Arbeit lohnt sich nicht. Das Gleiche gilt für einen Haufen mittelständische Familienfrauen, wenn sie arbeiten und ihr Kind in dieser Zeit fremd betreuen lassen. Auch da, Arbeit lohnt sich nicht. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Entwicklung der letzten Jahre. Vergleicht man, was der Unter-, Mittel- und Oberschicht nach allen Fixkosten und Abgaben noch bleibt, so stellt man fest, die Reichen werden reicher, die Armen werden mehr.
Ja, das kann man sagen. Man hat ja lange Eindruck gehabt, wir gehen eher in Richtung so von einer nivellierten Gesellschaft, also dass sich die Kluft annähert. Das hat bis in die 70er Jahre vom 20. Jahrhundert durchaus geklappt, stattgefunden. Seither haben wir aber leider die Scherenbewegung, wo wir wirklich merken, der Reichtum konzentriert sich enorm, aber bei den untersten Lohnkategorien dort fährt es zurück, vor allem wenn man an das denkt, was die Leute wirklich im Sack haben, also ans verfügbare Einkommen.
Seit der Basler Soziologie-Professor Ueli Meder. Das verfügbare Einkommen ist bei der unteren und mittleren Schicht im Vergleich zu den 90er Jahren teilweise sogar zurückgegangen, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Und diese Entwicklung trifft die, die wenig haben, ungleich härter als die, die viel haben.
Es ist ja ganz klar, dass bei den unteren Einkommen einfach die gewöhnlichen Ausgaben, Zwangsausgaben, stärker ins Gewicht fallen als bei den höheren Einkommen. Also, wenn man Nahrungsmittel denkt, also ich weiß nicht, auch wer reich ist, kann nicht beliebig viel in seinen Bauch hineinschlemmen. Also von dort her, die unteren Einkommen sind von diesen Ausgaben stärker betroffen. Und das heisst eben, dass es dort seit den 80er Jahren der Anteil für die Mieten gestiegen sind, seit den 90er Jahren der Anteil der Gesundheitsausgaben. Und das ist ja gerade ein Problem für die sogenannten Mittelschichten, die dann eben nicht in Genuss von Krankenkassenprämienbeiträgen bekommen. Die berappen es aus dem eigenen Sack, die sind besonders betroffen. Und zum Teil nur auch Ausgaben für Nahrungsmittel, die lange Zeit zurückgefahren sind, aber jetzt wieder angestiegen sind.
Aber, sagt der Soziologe Meder, man muss auch differenzieren. Nicht alle verlieren bei dieser Entwicklung gleich.
Es gibt in den unteren Lohnsegmenten gibt es Leute, die zum Teil zugelegt haben, aber es gibt viele, die eben zurückbuchstabiert haben. Genauso in dieser sogenannten Mittelschichtsgruppe. Längst nicht alle haben jetzt müssen zurückbuchstabieren, aber eine zunehmende Zahl. Interessant ist für mich, dass gerade die zurückbuchstabieren haben müssen, die just am meisten das machen, was man immer sagt. Also seien mobil, seien flexibel. Die berufliche Mobilität nimmt eigentlich so gegen einen mittleren Mittelstand zu. Und je mehr Leute aus dem Einkommenssegment eben ihren Beruf, ihren Job gewechselt haben, desto höher ist die Quote vom Abstieg. Das war früher anders gewesen. Also früher hätte man sagen, wer im Mittelstand angehört und seinen Job wechselt, sie oder er leiht zu. Also erhöht das Haushaltseinkommen. Mittlerweile häufen sich am meisten die Abstiege in den Mittelstandskreisen eben just dann, wenn jemand den Job wechselt.
Ganz generell hat die Entwicklung dazu beigetragen, dass immer mehr Leute nach Abzug von allen Fixkosten und Zwangsabgaben weniger Geld im Sack haben als noch Anfangs 90er Jahre.
Leute, die anno dazu mal noch 67% von ihrem Bruttoverdienst in der eigenen Tasche haben können behalten. Heute sind das noch 53%. Also da gibt es, wenn man das verfügbare Einkommen so definiert, gibt es markante Einbußen. Und das wirklich nicht nur so für die untersten 10-20% der Einkommen. Das geht in mittleren Mittelstandsbereich hinein.
Ein immer grösserer Teil sogar von gut ausgebildeten Arbeitnehmern ist flexibel und mobil und kommt dabei nicht Führerschein, sondern Hinterschein. Das hat auch damit zu tun, dass Lohnerhöhungen im Mittelstand in den letzten Jahren viel weniger gebracht haben als der oberen und obersten Einkommensschichten. Warum das so ist, gerade nach «Infidels» und «Free Things for Poor People». Ihr hört Inputs, auspresst bis in den Mittelstand. Warum in der Schweiz die Armen mehr und die Reichen reicher werden. Angefangen hat die Entwicklung in den 70er Jahren, sagt der Basler Soziologe Ueli Mäder.
Man hat seitdem einen sehr starken Rationalisierungsdruck auf die Produktion. Aus meiner Sicht ist das nicht einfach schlecht, oder, wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen und wir mehr Zeit zum Denken und zum Lesen und zum Diskutieren haben. Das Problem ist aber dann die einseitige Verteilung. Also wir haben eine Zunahme von der Erwerbslosigkeit und wir haben eben die Schere, dass im Durchschnitt nominell die Löhne zwar steigen, aber wenn man schaut, was die Ausgaben bei den Mieten, bei den Gesundheitsausgaben, zum Teil bei den Nahrungsmitteln ausmacht, dann gibt es die Bewegung rückwärts. Also mit der Verteilung hapert es. Auch wenn die Produktivität zunimmt, oder das, was nachher von der Zunahme von der Produktivität, von diesen
Gewinn zugelegt wird, das kommt ja nachher nicht den Leuten zugute, die ausscheren, die keine Arbeit mehr haben oder die niedrige Einkommen haben. Also bei den Löhnen ist ja der Anstieg längst nicht in dem Ausmaß erfolgt, wie das eben auch bei der Produktivitätsgewinn der Fall ist. Also von daher hat sich keine Verschwörungstheorie verbreitet, aber es hat einen Verteilungsaspekt, es hat einen Machtaspekt.
Leute, die wenig verdienen, werden bei dieser Verteilungsungleichheit in der Schweiz mit Subventionen bei Krippenplätzen und Krankenkassenprämien gestützt. Auf die Sozialausgaben drückt jetzt aber noch zusätzlich, dass während der Wirtschaftskrise genau die Leute am meisten von Entlassungen betroffen sind. Aber auch die Jobs vom mobilen Mittelstand kommen seit ein paar Jahren immer mehr unter Druck.
Es kommt sicher auch dazu, oder der technologische Wandel, den wir haben, der führt natürlich dazu, dass Leute in dem klassischen Mittelstandsbereich, die eine gute, qualifizierte Berufsausbildung hatten und die haben das Gefühl, also jetzt habe ich das 4 Jahre gelernt, jetzt habe ich den Beruf fürs Leben. Und plötzlich merkt man, dass man einfach nicht mehr gefragt ist. Also dann muss man natürlich auch zurückbuchstabieren. Also früher hat man ganz klar gesagt, wer eine gute Ausbildung hat, sie oder er kommt immer selbstständig über die Runde. Mittlerweile ist das nicht mehr bei allen der Fall. Und man merkt auch, dass die Zusammensetzung der Erwerbslosen sich ein bisschen annähert an die sogenannte Normalbevölkerung. Also gute Ausbildung ist nicht mehr unbedingt Gewähr dafür.
Malen wir nicht gerade den Teufel an die Wand. In der Schweiz geht es den Leuten noch vergleichsweise gut. Sogar ein bisschen mehr Lohn ist in den letzten Jahren immer wieder drin gelegen. Leider haben aber gerade von diesen Lohnerhöhungen nicht alle gleich profitiert, sagt Daniel Lampard, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Wenn man die Lohnentwicklung seit Anfang der 90er Jahre anschaut, sei das Bild eindeutig.
Die ganz oben haben gewonnen, ist klar. Denen ihre Löhne sind zum Teil doppelt so stark gestiegen wie die von den mittleren Einkommen, von den tiefen Einkommen. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten eine Lohnkampagne für die ganz tiefen Löhne, keine Löhne unter 3'000 Franken. Das hat unten durchgeholfen. Ohne das wäre es noch schlimmer. Aber es ist klar, eine Lohnschere ist aufgegangen zugunsten von der oberen, zu Ungunsten von der mittleren und der tiefen Einkommen.
Fragt sich, warum die Entwicklung so ungleich ist.
Es hängt sicher zum rechten Teil an der Boni und der sogenannten individuellen Lohnpolitik. Das hat dazu geführt, dass es sind vor allem Kaderleute, die höhere Einkommen haben, die Löhne sollten verteilen, dass die mal einen rechten Teil vom Kuchen für sich genommen haben und relativ wenig aber verteilt haben. Dort, wo wir ein eher fixes Salärsystem haben, wo das auch überprüft wird, dass ungefähr alle etwas vom Kuchen haben, dort haben wir Probleme weniger. Also vor allem bei Banken, wo wir sehr individualisierte Lohnpolitik haben, dort sind die oberen Löhne absolut davon und die unten sind relativ schwach gestiegen.
Und dazu kommt, in den letzten Jahren sind nicht nur die Löhne, sondern auch die Lebenshaltungskosten gestiegen. Allen voran die Mieten.
Die Mieten sind über die letzten 10 Jahre etwa um 16% gestiegen in der ganzen Schweiz. Das sind Gesamtschweizer Zahlen. Regional ist es unterschiedlich. Das heisst, in den Städten ist der Zuwachs noch mal stärker.
Und wie haben sich die Einkommen in dieser Zeit verändert?
Der mittlere Lohn in der Schweiz ist in der gleichen Zeit um ein bisschen mehr als 12% gestiegen. Das heisst, die Mieten sind stärker gestiegen als der mittlere Lohn. Der Anteil am Haushaltsbudget, der hat zugenommen.
Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen von einem aktuellen Lohn, ich habe mir eins rausgeschrieben von einem Maurer, wenn der in der Stadt Zürich arbeitet, dann verdient der ungefähr so um die 5'300 Franken brutto. Ich habe heute noch schnell auf Homegate nachgeschaut, was aktuell eine 4,5-Zimmer-Wohnung kostet. Die kommt man eigentlich nicht unter 1'800 Franken über. Wenn man jetzt ausrechnet, wie viel der Maurer dürfte zahlen für die Wohnung, dann dürfte das eigentlich nicht mehr als 1'200 Franken sein, damit sein Budget aufgeht. Was sagen Sie dem Maurer, wenn er in der Stadt Zürich trotzdem eine Wohnung suchen will?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Immer wenn ich zu Mitgliedern gehe, referiere, in die Sektionen raus, in den Städten nehme ich wahr, dass Wohnen, Krankenkassen, Prämien neben dem Lohn die grossen Probleme sind. Und gerade Leute, die eine Familie haben, für die ist es fast unmöglich, in der Stadt zu bleiben zu so einem Lohn. Die müssen in der Regel rausgehen, außer sie haben das Glück, eine Genossenschaftswohnung zu haben.
Wie repräsentativ ist das Beispiel, das ich gemacht habe? Ist das jetzt einfach der Maurer in der Stadt Zürich und ganz ein Haufen andere haben kein Problem mit dem? Oder was machen Sie da für Erfahrungen?
Ja, beim Maurer ist es ganz schlimm, aber selbst wenn ich zum Bankpersonalverband gehe, referiere, dann sagen die Leute, das Wohnen in der Stadt, das ist etwas vom Schwierigsten, eine Wohnung zu finden, wo Familien mit den Kindern im Platz sind, da haben die riesen Mühe.
Wer 5'300 Franken pro Monat verdient, verkraftet einen höheren Mietzins weniger gut, als wer 15'000 Franken pro Monat einstreicht. Und Leute, die so viel oder noch viel mehr verdienen, die legen auch jetzt in der Wirtschaftskrise wieder mehr zu als die, die nicht so viel verdienen, sagt der Chefökonom vom Gewerkschaftsbund, Daniel Lampartz.
Die aktuellsten Zahlen haben wir noch nicht, aber man kann aus der Lohnrunde eine Zwischenbilanz ziehen. Die war hart für uns, vor allem auch hart die Branche, wo es eigentlich noch gut gelaufen ist, im Bau zum Beispiel. Da haben zum Teil die Arbeitgeber auf Nullrunden bestanden, gerade bei Leuten, die Löhne verdienen zwischen 4'000 und 5'000 Franken. Umgekehrt, das wissen wir auch, wenn wir Bankenabschlüsse schauen, wenn wir sehen, was für Boni hier angekündigt werden, dass oben raus in der Branche, wo wir sonst schon gewöhnt sind, dass es oben raus nicht genug kann sein, es nochmal einen drauf gibt oder zumindest gleich viel gezahlt wird, wie eigentlich zur Zeit vor der Krise. Und das ist ein furchtbares Missverhältnis.
Vor ein paar Tagen haben die beiden Schweizer Grossbanken ihre Bonizahlungen für das Jahr 2009 bekannt gegeben. Die Credit Suisse zahlt bei fast 7 Milliarden Franken Gewinn auch fast 7 Milliarden Franken Boni aus. Oder umgerechnet 144'000 Franken pro Mitarbeiter. Und auch die UBS zahlt 3 Milliarden Franken Boni, obwohl sie fast 3 Milliarden Franken Verlust gemacht hat. Wer hat's, dem wird gegeben. Das ist ein altes Sprichwort. Aber für die Schweiz hat es im Moment so viel Gültigkeit wie schon lange nicht mehr.
Der Prozess der Umverteilung ist so, dass Leute, die Vermögen haben, das können investieren, auch entsprechende Renditen machen. Das sind vor allem Leute, die, wenn die in den 90er Jahren angefangen haben zu investieren, haben die massive Zuwächse gehabt. Wir haben auch sehr viele Ausschüttungen von Dividenden. Das ist um den Faktor 10 gestiegen seit 1990. Das hat sich bei den Vermögen niedergeschlagen, zu einer verstärkten Konzentration geführt. Und gerade in diesem Zusammenhang ist die Steuerpolitik hat dann eigentlich noch geholfen, indem man zum Beispiel Erbschaftssteuern abgeschafft hat für direkte Nachkommen. Man hat Vermögensteuern in vielen Kantonen gesenkt, zum Teil halbiert. Und dass die Staatskassen weniger Geld hatte, irgendwoher jetzt müssen kommen. Und dann hat man Gebühren erhöht, indirekte Steuern erhöht. Und dann haben die normalen Leute, die mittleren, die tiefen Einkommen müssen zahlen.
Und wie geht dort die Umverteilung denn konkret vonstatten?
Die Umverteilung ist so, dass die höheren Einkommen die akkumulieren einen rechten Teil vom Geld, das ausgeschüttet wird in einem Jahr. Und wenn man die Steuern senkt für die und durch die Steuern erhöht, dann ist klar, am Schluss des Jahres, da bleibt oben noch mehr und unten bleibt weniger.
Fassen wir zusammen. Wer viel verdient, kommt nicht nur die grösseren Lohnerhöhungen über als alle anderen. Wer viel verdient, kann sein Vermögen auch stärker vermehren, als wer wenig Vermögen hat. Wer dagegen nur Mittel verdient und keine Subventionen bekommt, der leidet stärker als alle anderen unter Pro-Kopf-Abgaben wie Krankenkassenprämien und höhere Fremdbetreuungskosten. Das führt dazu, dass sich für einen Haufen Mittelstandsfamilien mehr Leistung unterm Strich nicht mehr auszahlt, dass nach Abzug von allen Abgaben auch nach einer Lohnerhöhung gar nicht viel mehr vorig bleibt. Politischer Handlungsbedarf ist angezeigt. Was also machen? Das haben wir den Schweizer CVP-Nationalrat Reto Wirli gefragt. Er ist Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und beschäftigt sich schon seit Jahren mit Fragen zum Mittelstand.
Was Sie ansprechen, ist die Mittelstandsfalle, die man in diesem Zeitpunkt feststellt. Eine extreme Mittelstandsfalle, die gerade den leistungsfähigen und leistungswilligen Teil der Gesellschaft betrifft. Eine völlige Perversion des Leistungsgedanken. Oder? Und das ist die zentrale Aussage. Das, was gerade von bürgerlicher Seite immer wieder gesagt wird, Leistung muss sich lohnen, das müssen wir endlich wieder herstellen in diesem Land.
Und wie?
Also innerhalb von dem bestehenden System einen tauglichen Ansatz sehe ich in der Flatrate-Tax. Dass man sagt, man hat mal einen Freibetrag, da diskutiert man etwa 60'000 Franken, über das kann man sich noch streiten, bis dahin wird gar nicht besteuert und nachher wird einfach linear besteuert, es gibt keine Progression mehr. Sodass jede Bürgerin immer direkt kann ein Verhältnis herstellen zwischen ich verdiene 100 Franken mehr und damit bleibt mir abzüglich Steuern so und so viel mehr in der Tasche. Da kann immer jeder am Küchentisch ausrechnen, wie seine finanzielle Situation sich entwickelt mit verändernder Einkommenslage.
Es ist ein Vorschlag, aber der ist umstritten. Obwalder hat die Flatrate-Tax 2008 eingeführt, das Thurgauer Stimmvolk hat sie gerade letztes Jahr abgelehnt. Was könnte man politisch also sonst noch machen, um den Mittelstand zu entlasten? Ein weiterer Ausgabeposten, wo vielen Mittelstandsfamilien ein immer grösseres Loch ins Portemonnaie reisst, sind die Krankenkassenprämien. In dem Punkt, sagt der Reto Wirli, helfe die Pflästerli-Politik nichts mehr. Er setzt sich darum für radikalere Ansätze ein. Zum Beispiel für die Idee, dass die Leute höhere Krankenkassenprämien zahlen, die die höheren Kosten verursachen.
Wir werden nicht darum herumkommen, ein direktes Verhältnis herzustellen zwischen der Inanspruchnahme einer Leistung und Kostenträgung. Ja, um das werden wir nicht herumkommen. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, und das ist die Aufgabe der Politik, da die Kostensteigerung in den Griff zu bekommen. Nur eins, wir reden laufend von der AHV, oder? Dabei die funktioniert. Wir reden von der IV, die ist ja skandalisiert worden. Dabei haben wir sehr grosse Erfolge erzielt in den letzten 6 Jahren. Die ist auf gutem Wege. Das Problem Nummer 1 sozialpolitisch, die Krankenkasse, die ist so, by the way, eins im Jahr gibt es eine grosse Aufregung, wenn die Prämien ein bisschen steigen. Aber dort müsste jetzt mit aller Kraft gehandelt werden. Ich kann sagen, wie sehr die Politik versagt. Wir haben seit dem Jahr 2003, seit dem Dezember 2003, keinen entscheidenden grossen Schritt mehr in dem Ganzen zustande gebracht. Wir haben etwa 10 Reformpakete, die hin und her geschoben werden, wo der Inhalt je noch untereinander verschoben wird und so weiter. Man kommt gar nicht mehr raus, was da genau läuft. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Es muss ja irgendeinen Grund geben für die totale Intransparenz bei gleichzeitig steigendem, steigenden Kosten.
Aber eben, Sie haben vorher zum Beispiel gesagt, es muss einen näheren Zusammenhang geben zwischen der Krankenkassenprämie und der erbrachten Leistung. Wenn man schaut, wer kostet wie viel, dann ist das so, dass die Bevölkerung über 65 natürlich überproportional viel Krankheitskosten verursacht zu dem, was sie quasi ins Kessel einzahlt. Das würde für Sie auch heissen, dass quasi halt die Alten mehr zahlen müssen.
Da geht es um das Thema risikogerechte Prämie. Ich glaube, das muss man endlich vorbehaltlos können diskutieren. Und zwar gerade, wenn es das betrifft, vor dem Hintergrund, dass man weiss, dass 90% vom Vermögen ja bei den Rentner sind. Circa 80-90% vom Vermögen sind bei den Rentner. Und da ist also schlechterdings nicht nachvollziehbar, wieso das auch in dem kranken Sozialversicherungssystem eine Umverteilung von Jungen und Familien auch noch zu der älteren Generation stattfindet. Wie in allen anderen Sozialversicherungsbereichen auch, wo man die Umverteilung von Jung zu alt hat. Das muss man auch offen können diskutieren. Meine Fraktionskollegin, Frau Ruth Humbel, die hat das gemacht, hat einmal einen Vorstoß gemacht und die ist ja fast geprügelt worden für das. Oder? Das zeigt die fehlende Bereitschaft, solche Fragen offen, ehrlich zu diskutieren. Man hat eine Mentalität abgenommen, die einfach die Augen will zutun vor den Tatsachen.
Und genau das machen wir heute nicht. Wir schauen den Tatsachen ins Auge. Und eine wichtige Tatsache ist, durch die Augen vom CVP-Nationalrat Reto Wehrli gesehen, dass sich das Verhältnis von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft grundsätzlich muss ändern. Und dass für das ein tiefgreifendes Umdenken nötig ist. Mehr dazu gerade nach der Ingrid Michaelson und Be Okay. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna
be okay, I just wanna be okay today. just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna feel something.
Input. In der Schweiz wird die Kluft zwischen Arm und Reich grösser. Der Mittelstand verliert seine Funktion als gesellschaftlicher Kitt. Er kommt selber immer mehr unter Druck. Ursachen dafür gibt es verschiedene. Zum einen steigen die Krankenkassenprämien seit Jahren. Das trifft vor allem die Leute im Mittelstand hart, die keine Prämienverbilligungen mehr bekommen. Und auch beim anderen grossen Fixposten, den Mietzinsen, ist das Bild nicht schöner. Die Preise der Mietwohnungen sind seit den 90er Jahren stärker gestiegen als die Löhne der mittleren und unteren Schichten. Dazu kommt, dass von Lohnerhöhungen und Steuererleichterungen in den letzten Jahren vor allem die Reichen profitiert haben. Was kann also die Politik tun, um die Entwicklung aufzuhalten? Das haben wir den Schweizer CVP-Nationalrat Reto Wirli gefragt. Er ist Mitglied der Parlamentarischen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Was würde er zum Beispiel einem Kaufmann in der Schweiz raten, der mit seiner Frau und zwei Kindern eine Wohnung sucht? 5'000 Franken verdient ein Kaufmann in der Schweiz im Schnitt. 1'700 Franken kosten die günstigsten Vierzimmerwohnungen. Wer schon mal ein Budget aufgestellt hat, weiss, das ist viel zu teuer für den Kaufmann. Was also machen, Reto Wirli?
Wenn Sie mit dem Kanton Schweiz kommen, dann rennen Sie bei mir offene Türen. Das gibt eine Kombination mit der Steuersituation in diesem Kanton. Und ich finde, wir haben längstens da den idealen Punkt überschritten. Oder? Dass man eine Steuer- und Finanzpolitik hat, die eigentlich zu grossen Teil auf hohe Einkommen und hohe Vermögen ausgerichtet ist. Was dann zur Folge hat, dass die in grosser Zahl in den Kanton hineinkommen. Das tut man dann als Erfolg bejubeln. Und gemerkt dann mit einer gewissen Zeitverzögerung, dass unter dem Strich für den Mittelstand die Lebensverhältnisse netto teurer werden. Weil zum Beispiel Bodenpreise und damit die Wohnungskosten in Höhen gestiegen sind, die sie also schon mit Zürich vergleichen können. Es gibt also verschiedene Beispiele, wo sie sehen, das ist fast auf dem Niveau von Zürich, oder? Wo einfach eine ganz ungesunde Entwicklung ist. Oder? Und wo nachher wieder die Gesellschaft zwingt, dass alle nur noch in Geldkategorien denken und nur noch dem Geld hinten rein rennen und so weiter und so weiter. Mittelstandsfamilie vor 30, 40 Jahren hat noch definitionsgemäss von einem Einkommen können leben und hat ein ordentliches Leben können führen. Heute ist es so, dass also der breiteste Teil des Mittelstands mindestens das Gefühl haben, sie müssen zwei Einkommen haben. Oder? Bei gewissen Leuten müssen sie es, andere wollen das einfach, aber die Tatsache ist, die haben heute zwei Einkommen. Und kommen nachher wieder in die Fallen rein, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, wieder mit der Kinderbetreuung, die dann nicht gegeben ist, und wo man wieder dort in eine Progression reinkommt und so weiter und so weiter. Das sind alles so Wirkungszusammenhänge, wo, wenn man die sauber analysiert, sieht, wir dürfen uns nicht alleine in die Interessensphäre geben von Finanzen und von Wirtschaft, sondern es ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft via Politik selber wieder definiert, was ist ein gutes Leben, wie wollen wir leben, was sind unsere Werte, in was für eine Richtung wollen wir marschieren, was ist das, was uns lieb und teuer ist in diesem Leben. Oder?
Aber jetzt eben, also was raten Sie dem, was dem für den Kaufmann ein gutes und richtiges Leben ist, wo genau vor dem halt ein sehr konkretes Problem steht, dass er keine Wohnung findet für seine Familie, weil er zu wenig verdient, respektive weil die Mietkosten zu hoch sind?
Ich habe einfach kein Allerheilmittel. Sie haben das Gefühl, ich könnte Ihnen da die goldige Formel ins Mikrofon sagen. Ich kann Ihnen einfach beschreiben, wie die Geschichte geht. Die findet schon Wohnung. Im Moment, oder schon seit ein paar Jahren, zügeln die Leute einfach aus bestimmten Gemeinden raus, gerade in den Höfnergemeinden oder Küsnacht am Rigi, zügeln die weg, die gehen auf Einsiedeln oder in die Mark oder gehen auf Art. Die müssen dann ausweichen an billigere Standorte. Oder? Irgendwie findet die schon Wohnung. Aber das ist, bei dem kann es nicht bleiben. Ich appelliere an in dem Sinne hier Eigenverantwortung. Es soll eine zunehmende Zahl von Leuten sich politisch betätigen, von kulturell betätigen, sozial betätigen, soll Verantwortung in dieser Gesellschaft und darauf hinwirken, dass die Verhältnisse ändern. Dann müssen sie halt mitreden. Wir haben eine Demokratie. One man, one vote. Jeder kann mitmachen bei uns. Bitte mitwirken in der Raumplanungskommission, bitte mitwirken im Kantonsrat, bitte mitwirken in der politischen Arbeit von diesen verschiedenen Partien, die wir haben, und so weiter und so weiter. bitte nicht erwarten, dass da ein Politiker am Mikrofon in der üblichen Politmanier eben da die goldige Formel verkünden. Es müssen Haufen Leute da miteinander verdenken und die Lösung miteinander finden. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, soll aber ja keine Ausweichaktion sein. Das hat keinen Wert, immer in dieser 1. August-Manier da, die plakativen Lösungsvorschläge zu machen. Ich glaube, es muss sich eine Mehrheit finden, die sagt, wir stellen wieder Lebensqualität, wir stellen gewisse Werte vor dieser einseitigen Ausrichtung auf eine Steuerpolitik, die nur für 3% der Bevölkerung da sind. Das ist im Kanton Schweiz etwas, das im Zentrum steht.
Das Phänomen, das gibt es ja nicht nur im Kanton Schweiz, das gibt es eigentlich in der ganzen Schweiz, in allen Ballungsräumen. Jetzt muss ich aber doch schnell zurückfragen, das Phänomen, das gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich zunehmend verstärkt hat. Und Sie sagen jetzt, da muss jetzt halt auch jeder auf seiner kommunalen Ebene anfangen, halt politisieren. Wir haben aber in dieser direkten Demokratie Volksvertreter gewählt, die auf einer nationalen Ebene sollten politisieren. Aber da ist ja auch nicht viel gegangen in den letzten 15, 20 Jahren, um dieser Entwicklung wenigstens die Spitze zu nehmen.
Wir haben den föderalistischen Aufbau, ich betone das sehr, dass gerade in dem Zusammenhang, wo wir jetzt diskutieren, die Raumplanungsfragen und Steuerfragen sehr wichtig bei Gemeinden und Kantonen angesiedelt sind. Oder? Es ist da keine Staatskundestunde, sondern zeichnet einfach das ab, was wirklich abläuft. Sie können in jeder Gemeinde können sie Zonen definieren, wie sie wollen. Sie können Zonen machen für genossenschaftlichen Wohnungsbau. Sie können Zonen machen für sozialen Wohnungsbau, was immer sie wollen. Wo sie verhindert, dass das so exorbitant teuer ist, wie es im Kanton Schweiz jetzt zum Beispiel ist. Für das müssen sie aber arbeiten. Sie müssen arbeiten. Sie können nicht daheim hocken, Arena schauen und dumm rumpupen. Sie müssen arbeiten, müssen sich engagieren und müssen für das Mehrheiten finden. Die Möglichkeiten, die liegen alle auf der Straße, das können sie machen. Was jetzt Bern betrifft und nationale Politik, die hohe nationale Politik, wir sind geradezu Sklaven von dem, was ich vorher probiert habe zu beschreiben, von dem Sozialstaatsdenken, das hinten runterkommt und reparieren kann. Auch da wieder, ich betone das Bild nochmal, es ist nicht ein Gesellschaftsdenken, man tut nicht eine gesellschaftliche Vision entwickeln, wie wollen wir alle miteinander leben, sondern man analysiert, man die und die Missstände und säckelt dem eigentlich die ganze Zeit hinten rein und probiert zu korrigieren mit 10 Sozialversicherungssäulen beim Bund, mit der Fürsorge bei den Kantonen und so weiter und so weiter. Man ist fast atemlos. Wir tun fast jede Sitzung von unserer Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, fast jeder Sitzung, tun wir alle grossen Baustellen miteinander behandeln. AHV, IV, Pensionskasse, Krankenkasse, Unfallversicherung und so weiter und so weiter. Wir sind total am Rotieren, weil wir uns nur noch verstehen als Korrekturfaktor hinten runter. Das ist ein Fehler. Der Sozialstaat wächst die ganze Zeit. Jedes Jahr wächst er. Das finde ich falsch. Mehr Freiheit, weniger Staat. Man sollte wirklich beschränken, aber nicht im Sinne einer antisozialen Übung, sondern zu sagen, es geht nicht mehr, dass einfach eine Wirtschaft zum Beispiel rum ist, die diese Resultate produziert, die hinten drin irgendjemand anders dort reparieren darf. Das geht nicht mehr. Die grundlegenden Freiheits- und Gerechtigkeitsanliegen müssten aus dem täglichen Leben, aus dem täglichen Wirtschaften heraus entwickelt werden. Das wäre eigentlich die Vision. Und nicht einen Sozialstaat missbrauchen, zum Laufen hinten drin reparieren. Und die gleichen Leute übrigens, gerade zum Beispiel aus diesen Wirtschaftsverbänden, können dann aber hinten drin auch noch beklagen, dass der Sozialstaat eben immer grösser wird. Was ich eben eine Fehlentwicklung finde aus menschlicher Sicht, die sagen dann auch, das ist quasi ein schuldhaftes Verhalten, das ist schlecht und das ist ein Missbrauch und so weiter und so weiter. So hat man es auch wollen. Man hat es auch so wollen.
Aber das sagen Sie mit anderen Worten, die Wirtschaft macht Gesellschaft kaputt und die Politik muss hinten dran und Pflasterchen draufkleben.
Ja, das ist jetzt natürlich eine brutale Verkürzung, die Sie da machen. Oder? Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft so die Gesellschaft kaputt macht, aber wir haben gewisse Entwicklungen in dieser Wirtschaft, die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht mehr frei genug ist, sich selber zu entfalten. Da braucht es eine gewisse Emanzipation. Und das darf der Staat und das darf insbesondere der Sozialstaat nicht nur noch als Reparaturfaktor hinten runter missbraucht werden. Das ist mein Bild. Also ich will es nicht so brutal sagen, mich die Gesellschaft kaputt. Und das sage ich betont. Ich sage das betont als CVP, bürgerlicher Politiker. Das ist meine Analyse als bürgerlicher Politiker. Weil ich will ja gerade soziale Marktwirtschaft, ich will die Freiheit des Einzelnen, all das will ich erhalten. Ich will nicht, dass es Lohnobergrenzen gibt. Ich will nicht, dass man überall bei jedem Mist Vorschriften machen muss. Aber für das müssen die Leute, die immer von Eigenverantwortung reden, und dann häufig eben der kleine Arbeiter meinen, für das müssen die Leute, zum Beispiel die Bankerinnen und so weiter, müssen die das endlich mal vorleben. Es würde ja nichts schaden, oberste Vertreter von Wirtschaft und Finanz würde zusammenhocken und sagen, du, schau, das läuft zum Ruder aus, wir müssen miteinander ein Agreement haben, wie wir gewisse Spitzen, gewisse Missbrüche in unserem Umfeld, wie wir das dann brechen, wie können wir wieder zu vernünftigen Verhältnissen zwischen Minimal- und Maximallöhnen und so weiter. Das könnten die alles in der sehr kurzer Zeit, ohne dass es ein Gesetz gibt, könnten die machen. Ja, wieso machen sie es nicht? Wieso machen sie es nicht? Ich rufe zur Eigenverantwortung auf von der Wirtschaft. Ich will möglichst wenig Gesetze, ich will möglichst wenig Sozialstaat, und das wird nicht zu erreichen sein, ohne dass auch in Wirtschaft und Finanz das Bewusstsein wieder entsteht. Wir müssen selber ein bisschen Verordnung schauen. Wir müssen uns selber ein bisschen regulieren.
Das sind ja die Schlagwörter der letzten 10, 15 Jahre. Neoliberalismus, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft hat es vorher auch mal noch geheissen. Und was ja passiert, ist aber genau die Entwicklung, die man jetzt feststellt, nämlich dass die Selbstverantwortung mindestens in den Wirtschaftskreisen überhaupt nicht gegriffen hat, sondern dass die Umverteilung von unten und von den mittleren Einkommen nach oben so stärker ist als noch vor 15 Jahren. Und Sie sagen, mehr vom Gleichen?
Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich habe das gesagt, nachdem ich schon 2-3 Mal erklärt habe, dass es eine Emanzipation braucht von dieser Gesellschaft, von einem reinen Diktat von Wirtschaftssteuer, Finanzinteressen usw. Und aus dem Denken heraus entwickle ich auch, da würde es auch dazugehören. Man muss mit diesen Leuten auch reden. Man muss mit diesen Leuten auch den Kontakt suchen, mit denen so reden, dass es auch dazugehört, dass die ihren Teil als zivile Bürger dazu beitragen, dass die überlegen, wie soll die Gesellschaft aussehen und in ihrem Umfeld, in ihrem Kreis solche Sachen machen. Bisher findet die Kontakt statt zwischen Politik und Banken zum Beispiel, oder zwischen Politik und Wirtschaft. Nur wie optimieren wir das Ganze noch? Wie tun wir den Steuerstandort noch ändern und so weiter und so weiter? Gerade das meine ich nicht. Ich stelle mir eine völlig andere Gesprächsgrundlage vor zwischen den Beteiligten, wo man miteinander muss ein Verständnis entwickeln, wie das laufen soll. Ich glaube, die Leute sind auch lernfähig. Das sind intelligente Leute. Die begreifen das auch. Die können auch Sensibilität für das entwickeln. Wenn nicht, befürchte ich eben, und das muss man den Leuten ja klar machen, wenn nicht, befürchte ich, dass da eine grosse Gesetzgebungswelle auf uns zukommt. Wir haben ein aktuelles Beispiel. Es ist eine Initiative, die jetzt zur Abstimmung kommt, die Abzockerinitiative von dem bekannten Herrn, oder? Wo vielleicht wird Schaden anrichten in der Wirtschaft. Aber es ist eine Retourkutsche, wo die Wirtschaft jetzt einfängt, weil sie einfach überbordet hat. Die Leute müssen begreifen, wenn wir überbordet, wenn wir uns nicht selber beschränken, dann kommt der böse Staat in Form der Volksdemokratie, der direkten Demokratie und macht Gesetze. So sieht das aus. Ich glaube, es muss eine andere Art von Dialog da können stattfinden in der Schweiz.
Der Schweizer CVP-Nationalrat Reto Wirli, Mitglied von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. So viel zur Frage, was in der Politik passiert, wenn kein grundlegendes Umdenken stattfindet. Aber was sind die gesellschaftlichen Konsequenzen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht und der Mittelstand dazwischen ausblutet? Zuerst einmal Empörung, sagt der Soziologieprofessor Ueli Mäder.
Wir stellen fest, bei Betroffenen im unteren Einkommenssegment, dass dort auch so etwas wie eine Wut, eine Empörung zunimmt, oder? Wenn sie finden, sie haben so viel jetzt geschafft und verdienen so wenig. Im mittleren Mittelstand überhaupt im Mittelstandsbereich, meine ich, zeichnet sich etwas Ähnliches ab. Also auch wenn das noch relativ wenig thematisiert ist in unserer Gesellschaft, die Leute merken es ja, es drückt aufs Portemonnaie, wenn sie Kinder in der Ausbildung haben und denken, also ich habe da Mühe mit zu halten und die Ausbildungen können zu finanzieren. Ja, also die merken es und die stellen sich Fragen. Dort gibt es zum Teil auch so etwas wie eine Empörung. Und das kann sich dann sehr unterschiedlich auswirken. Bei den einen kann es dazu führen, dass sie sich mehr einsetzen für die eigenen Interessen. Der Mittelstand ist relativ gut vernetzt, dass die können sich auch als Kraft stärker artikulieren können. Aber es kann auch sein, dass man aus dieser Wut gewissermaßen einfach anfälliger wird für autoritäre Strukturen, die einem so ein bisschen wieder Ruhe- und Ordnungskrücken in die Hand geben, wo man dann vielleicht wieder mehr auch ein bisschen populistisch einstimmt in gewisse so pauschalisierende, simplifizierende Äußerungen. Die Gefahr nimmt zu, wenn der Mittelstand zurückbuchstabiert.
Gibt es da Beispiele aus der Geschichte oder aus anderen Ländern, wo die Entwicklung, die wir jetzt in der Schweiz in den letzten 20, 30 Jahren erleben, schon weiter vorgeschritten ist, sage ich jetzt mal so, dass man könnte sagen, eine Möglichkeit ist, dass es in die oder die Richtung geht?
Also ich will den Vergleich nicht strapazieren, es gibt sie natürlich. Also ich denke jetzt im extremsten Fall an 30er Jahre in Deutschland. Also dort ist wirklich der Abstieg von der Mittelschichten eines der zentralen Momente gewesen, wie das beispielsweise der Soziologe der Theodor Geiger damals thematisiert hat, ist eines der zentralen Momente auch für das Aufkommen vom Faschismus gewesen. Also das ist grosse Empörung, die dort stattgefunden hat. Wir haben in den 90er Jahren haben wir auch eine Entwicklung in Frankreich, die eben vom Soziologen Pierre Bourdieu analysiert worden ist, wo er festgestellt hat, dass die grösste, nicht nur eine Empörung, auch eine Enttäuschung in diesen Mittelstandskreisen feststellbar ist. Also die Leute, die eben merken, wir haben zwar eine qualifizierte Ausbildung, wir haben zwar das Gefühl gehabt, jetzt haben wir etwas fürs Leben, plötzlich sind wir so nicht mehr gefragt. Und dort ist wirklich die Verletzung am höchsten und auch entsprechende Disposition, eine Anfälligkeit für eben so neopopulistische, für nationalistische Strömungen.
Damit die negativen Auswirkungen verhindert werden können, muss die Umverteilung von Arm zu Reich nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt werden. Also nicht mehr von unten zu oben, sondern von oben zu unten. Von dem ist der Soziologe Mäder überzeugt.
Also unbedingt. Ich habe den Eindruck, wenn wir nicht wirklich bereit sind, als Gesellschaft nachhaltig umzuverteilen, dann strafen wir uns in absehbarer Zeit selber. Also weil die Konzentration, oder, das sind ja mittlerweile weniger als 3% der privaten Steuerpflichtigen, die gleich viel steuerbares Nettovermögen wie der grosse Rest haben. Hier bei uns in Basel ist es etwa 0,5%, das gleich viel hat wie 99,5%. Das ist nicht gut für ein soziales Wesen, oder? Weil das ist ja nicht nur das Geld, das sich häuft. Das hat auch etwas mit einem Einfluss zu tun. Das merken wir hier an der Universität, bei der Forschung. Oder? Wenn es dann im Gesundheitsbereich kaum mehr Forschungen gibt, die nicht irgendwo liiert mit der pharmazeutische Wirtschaft oder mit wem auch immer sind. Also da habe ich den Eindruck, da entwickelt sich etwas Ungutes. Oder wenn man auch sieht, wie ausgeklügelt zum Teil Einflussstrategien ausgeheckt werden. Also auch da, ich habe manchmal das Gefühl, ich sei ein bisschen naiv gewesen. Also wir machen jetzt eine neue Studie über einen Reichtum in der Schweiz. Und wenn ich dann wirklich auch zum Teil höre, wie gezielt man auch von Wirtschaftskreisen her die Politik angeht und sehr minutiös schaut, mit wem ist welcher Bundesrat früher in der Schule und so weiter und wer könnte da noch beitragen, in dieser Frage ihm noch etwas zuzuflüstern. Also keine Verschwörungsstrategie, aber es ist etwas, das spielt und wo ich das Gefühl habe, wo das Geld auch zunehmend gefährlich mitspielt.
Input Podcast auf DRS3.